Ain't nothing but a copycat. Heute widmen wir uns einer Sängerin, die den Blues hatte, bevor Elvis überhaupt wusste, wie man Pomade buchstabiert. Big Mama Thornton. Die Frau mit der unvergleichlichen R&B-Stimme. Kein Wunder, dass viele klingen wollten wie sie. Und so gibt es gleich mehrere musikalische Copycats, die versucht haben, ein Stück von ihrer Energie zu klauen. Ob das geklappt hat und warum die Coverversionen von Thorntons Hits alle berühmter sind als ihre eigenen, das erfahrt ihr heute.
Two women on a noble quest to find where men get the audacity.
Ihr hört Copycats, Männer, die von Frauen klauen, den Podcast mit Britt
und Julia.
Hallo Julia!
Hello!
Wir waren in unserer letzten Folge ja richtig tief in der Geschichte drin, ne? Und heute steigen wir wieder auf in die fast jetzt Zeiten, in die 1950er. Und vor allem mit dem Thema, ich glaube, da haben richtig viele Leute Bock drauf, nämlich wir sprechen mal wieder über etwas aus dem Bereich Musik.
Ja, stimmt. Das wurde tatsächlich häufiger verlangt, angefragt, gewollt. Und wir können natürlich liefern, kein Problem. Wir sind da. Wir haben für euch recherchiert in den Archiven dieser Stadt und in den großen Record-Label-Akten.
Ja, wir waren bei den Radiosendern im Archiv drin unten und haben uns die alten Super 8-Bänder angehört.
Alles für euch, genau.
So sind wir. Ja, und ich habe ein bisschen das Gefühl, also ich bin ja die Kontextfrau bei uns, ne? Ich recherchiere ja alles drumherum, weil mein Hirn sehr leicht abschweift. Und ich habe so viele irgendwie Verwebungen und Querverbindungen mit so Popkultur der Zeit und innerhalb des Musikbusiness in den 1950ern gefunden. Eigentlich müsste man, glaube ich, ein Whiteboard zur Verfügung stellen, wo man das alles nochmal darstellt, die Verbindungen. Das ist jetzt ein bisschen schwer bei so einem Hörformat wie einem Podcast. Was wir aber machen können, das haben wir noch gar nicht besprochen, aber Achtung, Julia, halte ich fest. Bei unserer letzten Musikfolge mit Martha Wash haben wir auch eine offizielle Playlist mit allen Songs, über die wir gesprochen haben, gemacht. Lass uns doch für diese Folge auch eine Playlist machen mit allen Songs, über die wir reden. Und die nennen wir die ultimative Copycats Hound Dog Playlist, die ihr euch dann entweder parallel oder nach Anhören dieser Folge mal in die Ohren pfeifen könnt, damit ihr wisst, worüber wir reden.
Das ist eine sehr gute Idee. Auch wenn es nicht abgesprochen war, unterstütze ich deine Idee. Und das machen wir. Super, sehr schön. Wunderbar. Du hast gesagt, wir springen etwas mehr in die Jetztzeit. Welches Jahrhundert haben wir denn?
Wir sind im 20. Jahrhundert und Jetztzeit ist auch ein bisschen übertrieben, weil auch wenn sich die 1950er Jahre für uns wahrscheinlich wie nicht ganz so weit anfühlen, sind wir jetzt auch im Jahr 2025. Also wir sind befinden uns so für 70 Jahren ungefähr.
Okay, sehr gut. Und kannst du mal die Mood setten und uns mitnehmen auf eine kleine Reise? Wie sah es damals aus? Was waren damals für wichtige Themen? In welchem Land befinden wir uns? Was beschäftigt die Menschen?
Genau, wir reisen in die Vereinigten Staaten von Amerika in den 1950er Jahren. Die Mood kommt, also ich glaube, wenn du weiß warst, war die Stimmung wahrscheinlich ganz gut. als Person of Color oder als schwarze Person war es, glaube ich, eine ziemlich schwierige Zeit. Aber auch eine Zeit der Um- und Aufbrüche. Die 1950er und 1960er Jahren waren in den USA so der Höhepunkt der Bürgerrechtsbewegung, die ja vor allem die Gleichstellung und Gleichberechtigung von Schwarzen in der amerikanischen Gesellschaft zum Ziel hatte. Also so Mitte der 50er, in der Zeit spielt ja so unsere heutige Story, war Rassentrennung, wie man auf Deutsch sagt, gesetzlich noch festgeschrieben. Das heißt, dass in sämtlichen öffentlichen Einrichtungen mussten oder durften nicht gleichzeitig von Schwarzen und Weißen genutzt werden. Das betraf Schulen, Universitäten, Krankenhäuser, öffentliche Verkehrsmittel, Restaurants, Gaststätten, Theater, Kinos, Schwimmbäder, Parks, also wirklich alles. Das heißt, entweder gab es getrennte Bereiche oder es gab, keine Ahnung, ein Kino für Schwarze und ein Kino für Weiße, wo dann auch unterschiedliche Dinge liefen. Und so der wichtigste Auslöser der Bürgerrechtsbewegung, das kennt ihr bestimmt alle, ist die Geschichte von Rosa Parks, einer schwarzen Amerikanerin, die 1955 auf dem Heimweg von der Arbeit im Bus fuhr. Und dann stieg eine, und die Schwarzen mussten hinten im Bus sitzen, die Weißen saßen vorne. Und dann stieg halt eine weiße Person ein und hat sie aufgefordert, obwohl sie eher im hinteren Bereich des Busses saß, den Platz freizumachen. Und sie ist nicht aufgestanden und hat somit quasi ja, gewaltfrei protestiert, einfach gegen etwas vollkommen Unsinniges. Und das hat zum riesigen Aufschrei geführt. Sie wurde verhaftet, sie musste tatsächlich ein Bußgeld zahlen und die Gerichtskosten für die Verhandlung tragen. Aber dieser kleine Moment, der eigentlich total unscheinbar wirkt, hat eben zum Entflammen der Bürgerrechtsbewegung geführt. Und das Ganze hat stattgefunden. So, jetzt haltet euch fest, da ist schon mal die erste Querverbindung. In der Stadt Montgomery in Alabama. Und wer kommt auch aus Montgomery in Alabama, Julia?
Wenn ich raten dürfte, würde ich sagen Willie Mae Thornton, die dann später bekannt wurde als Big Mama Thornton. Ist das korrekt?
Genau so ist es. Unsere heutige Protagonistin kommt aus dieser Stadt, hat zu dem Zeitpunkt des Protestes nicht mehr da gewohnt, aber ist eng verbunden eben auch mit diesem geschichtlichen Hintergrund und der Rassentrennung, wie sie damals noch herrschte in diesem Staat.
Ja, ich glaube, da kann man sich wirklich gut vorstellen, was das quasi für Ausgangsbedingungen gewesen sind in der Zeit, in der Big Mama Thornton gelebt hat, aufgewachsen ist, dann irgendwann auch erwachsen war, einfach für diese, ja, für dieses ultra-restriktive System und die Vorurteile. Und das wird sich dann auch im Laufe dieses Podcasts noch zeigen, wie sich das dann in den unterschiedlichen Bereichen auch ausgewirkt hat. Wir gehen noch mal ein ganz kleines bisschen zurück, paar Jahrzehnte, ins Jahr 1926. Da wird sie nämlich geboren, als sechstes von 7 Kindern. Und es ist ganz interessant, also sie ist sehr früh eigentlich mit Musik in Verbindung oder in Berührung gekommen, und zwar in der Baptistenkirche, weil ihr Vater Pfarrer war und ihre Mutter hat dort auch gesungen, also ihre Mutter war Sängerin. Das heißt, sie hat schon relativ früh mit Gesang, mit Gospelgesang Kontakt gehabt, das aber jetzt selbst nicht wirklich praktiziert. Und Thorntons Mutter ist sehr früh sehr schwer erkrankt an Tuberkulose und sie hat schon als junges Mädchen angefangen, sie zu pflegen. Und ich glaube 1939 ist ihre Mutter gestorben, also da war sie 13 Jahre alt und noch in der Grundschule quasi und konnte dann aber durch diesen Verlust nicht mehr zur Schule gehen, also ist quasi ja abgegangen nach diesem Zeitpunkt und bezeichnet später häufiger diesen Tod ihrer Mutter als Ausgangspunkt dafür, dass sie Blues singen wollte oder mit Blues in Verbindung gekommen ist, was ich total spannend finde. Also wir werden später bestimmt nochmal dazu kommen, aber ich finde es total interessant, dass das halt auch so ein biografisches Detail ist. Also ein sehr, sehr trauriges, traumatisches Erlebnis, was sie zu dem Genre Blues führt, was ja auch ein todtrauriges Genre eigentlich ist. Und ihre persönliche Verbindung zu Blues, warum sie das in sich gespürt hat. Genau. Wie gesagt, Thornton verlässt die Schule und hat sich mit so ein paar Gelegenheitsjobs durchgeschlagen. Sie hat zum Beispiel als Putzfrau in einer örtlichen Taverne gearbeitet und da kommen wir auch schon zu meiner allerersten Kategorie, Brit. Sie hat in dieser Taverne auch als Spucknapfwascherin war sie tätig und als ich das gelesen habe, da habe ich gedacht, hä, das habe ich noch nie gehört. Und dann bin ich auch in ein kleines Rabbit Hole gefallen.
Dinge, für die ich gerne den Credit klauen würde.
Julia, what the fuck hast du da rausgefunden? Warum existiert das? Ich bin fast sprachlos. Spucknäpfe kenne ich aus Lucky Luke Comics. Und da sind wir ein paar Jahrhunderte, na gut, ein Jahrhundert ungefähr, bevor Willie Mae Thornton als Job hat, Spucknäpfe auszuwaschen. Was ist das? Was soll das?
Ja, ich muss sagen, es ist auch für die Zeit relativ spät. Also das hatte so seinen Höhepunkt, die Spucknapfindustrie im 19. Jahrhundert, besonders in den USA. Aber das ist jetzt, dass wir jetzt so in den 1930ern, Anfang der 40er Jahre sind, das ist schon relativ spät. Also es scheint wahrscheinlich eher so ein bisschen ja, Kaschemme vielleicht gewesen sein, wo es dann noch Spucknäpfe gab. Aber im Prinzip, also das englische Wort für diese Spucknäpfe lautet Spittoons. Das finde ich auch ziemlich cool. Und erdacht wurden die quasi für die ganzen Tabakkauer und Kauerinnen, aber hauptsächlich Kauer in dieser Zeit, weil Kautabak ja total verbreitet war. Und ja, also man kaut diesen Tabak und dann spuckt man ihn aus, weil man ihn nicht runterschlucken kann, sonst würde man sterben. Deswegen spuckt man ihn überall in die Ecken und das galt halt als ultra unhygienisch und hat die Menschen gestört. Und dann hat man sich überlegt, okay, dann erfinden wir was, wo man reinspucken kann. Und das war dann eben dieses sogenannte Spittoon. Heute ist das Ganze fast völlig unüblich. Also man sieht es ja auch, spucken eigentlich alle auf den Boden. Zwar kein Kautabak mehr, aber halt Sonstiges. Und damals aber, im 19. Jahrhundert, war das total normal, dass in den Saloons, in den Bars, auch in öffentlichen Gebäuden, in Banken, in Hotels, im Zug, überall diese Spucknäpfe waren. Und das war halt voll das Zeichen für, wir tun was gegen mangelnde Manieren. Also es wurde als total fortschrittlich angesehen, wenn irgendwo ein Spucknapf rumstand, weil man eben nicht mehr einfach so auf den Boden gespuckt hat in einer Bank oder so. Und ihr müsst das mal googeln, wirklich. Also keine Ahnung, zum Beispiel Spittoons Art History oder Spucknapf Kunst oder so. Das sind so coole, kunstvolle Gegenstände teilweise. Ich bin wirklich total darin aufgegangen, also auch aus allen möglichen Materialien. Man denkt jetzt vielleicht eher so an Messing oder Eisen, aber es gab auch ganz viele sehr schöne Keramik-Spucknäpfe, Porzellan, aus Blech, aus Glas. Es gab auch so Taschenspucknäpfe, die man mit sich rumtragen konnte und dann immer so in sein kleines Näpflein spucken. Und ich habe auch gedacht, man muss es ja auch total gut zielen können, damit das nicht so total dumm aussieht. Weil wenn du da einfach nur so, das sieht ja total idiotisch aus. Also du musst ja auch voll gut lernen können zu zielen, vor allem wenn das so ein gemeinschaftlicher Spucknapf ist. Aber die hatten, also man kann sich das vorstellen wie so eine kleine Vase, aber mit einem ganz großen Rand. Also dass man, wenn man jetzt nicht super gut zielen kann, auf diesen Rand zumindest trifft und dann sickert das so ein. Aber es sind im Prinzip schmuckvolle Vasen. Und ich finde gerade so diese Jugendstil-Spucknäpfe so wunderschön. Also klar ist das eklig, wenn man sich vorstellt, da ist überall irgendwie Sabber von fremden Menschen dran. Aber im Prinzip sind die wunderschön. Klar, die mussten ja dann auch auf dem Tisch stehen oder irgendwo gut aussehen. Und man hat auch versucht, das so hygienisch wie möglich zu machen. Also man hat teilweise also antiseptische Lösung reingefüllt, dass da sich eben die Bakterien nicht so doll verbreiten, weil ja eben auch klar wurde, dass sich Krankheiten dadurch schnell verbreiten. Aber um zurückzukommen zu Big Mama Thornton, es ist natürlich trotzdem ein absolut niederer Job, irgendwo die Spucknäpfe auszuwaschen. Also ich glaube, einen schlechteren Job kann man echt schwer machen.
Ich finde es halt krass, dass das, also das war quasi offiziell ihre Berufsbezeichnung sozusagen. Das heißt, wahrscheinlich hat die auch noch andere Arbeiten gemacht, ne? Aber die hat bestimmt auch irgendwie Gläser gespült und, keine Ahnung, den Tresen gewischt oder sonst was. Aber dass das so die offizielle Berufsbezeichnung ist, man stellt sich halt vor, da stehen in einer Kneipe so 100 Spucknäpfe und sie ist die ganze Zeit nur am Rennen, um die auszukippen und auszuwaschen. Wie viel wurde da gerotzt? Oh Gott, um Himmels Willen. Ich kann der Story aber, also, oder genau, ich kann dem zwei positive Sachen quasi abgewinnen oder Sachen, die ich gern zurückbringen würde von dem, was du jetzt erzählt hast. Das eine ist, ich finde eigentlich so Kautabak oder Schnupftabak ganz geil, nicht weil ich es selber konsumieren will, sondern weil ich es ultra eklig finde, wenn man irgendwie in einer Kneipe ist oder im Restaurant oder so, wo geraucht werden darf. Ich hasse das, wenn man gerade so isst oder wenn man irgendwie nach Hause kommt und alles stinkt nach Rauch und so. Wenn die Leute da einfach ihren Schnupftabak schnupfen oder kauen würden, das riecht ja dann wahrscheinlich nicht so, wie wenn man es raucht, ne?
Nö, genau, ja.
Also das fände ich, dann können die Leute von mir so viel Tabak schmatzen, wie sie wollen, während ich da irgendwo meine Pizza mampfe. Also das finde ich cool, mach das doch mal wieder groß. Ich glaube, in Schweden ist zum Beispiel so Schnupftabak auch richtig groß, Snus.
Ja, genau, Snus ist relativ, ja, das stimmt, klar, es stinkt nicht so doll, aber es ist, glaube ich, auch in höchstem Maße krebserregend, ehrlich gesagt.
Ja, klar, wenn du es direkt auf die Schleimhäute schmierst, ich glaube, das ist nicht so geil.
Ja, und ja, ich weiß, ja, es ist halt, Ich weiß nicht. Ja, okay, aber du hast absolut recht. Es könnte dafür sorgen, dass sich sehr, sehr viele Kneipen dann doch wieder für mich quasi öffnen, in die ich nicht mehr reingehe, weil ich es so eklig finde.
Ich auch.
Gut, okay. Und dann wir könnten Punkt ja mal ist, so ein paar Spucknäpfe irgendwo vorbeibringen in irgendwelchen Kneipen, die wir gerne wieder besuchen würden.
Das wäre nämlich mein zweiter Punkt. Das Gefäß ist voll schlau. Das würde nämlich eine Sache lösen, die Leute mit Social Anxiety, glaube ich, sehr gut kennen. Und zwar ist das, wenn man im Restaurant ist und man, gerade zum Beispiel beim Italiener, und bestellt sich zur Vorspeise irgendwie so ein paar schöne Oliven, was ich sehr gerne mache. Die kommen ja in der Regel mit Kern. Und das ist, ich finde es so unangenehm, wenn man da irgendwie mit Freundin geht es wahrscheinlich noch, ne? Aber vielleicht mit Bekannten oder Arbeitskollegin oder so am Essen ist. Und da muss die ganze Zeit die Kerne, wie kriegt man die Kerne anständig aus dem Mund? Macht man das in die Serviette, legt man es auf die Gabel und wieder auf den Teller, spuckt man es aus? Weil einfach in der Mitte, weißt du, wenn du mit deinen Oliven einfach so einen kleinen Spucknapf für die Kerne bekommen könntest, können alle schon ihre Kerne da wie so ein Lama reinspucken. Oder auch wenn du Kirschen isst, auch praktisch. So, und das wäre ja richtig, also das fände ich, dann hat man nicht mehr diese schlimme Anxiety, Scheiße, was mache ich jetzt mit meinem Kern? Weil ich bin, du merkst, das ist ein großes Thema für mich, ich bin schon ganz aufgewuselt. Ich bin dann auch immer so, ich mampf mir halt direkt eine Olive rein, dann gucke ich so, was die anderen machen. Und wenn die aber alle sich so benehmen und so auf, ich esse so einen kleinen Happen und ganz vorsichtig machen, erst mal erzählen und nicht essen, dann sitze ich halt teilweise 10 Minuten in meinem Kern, weil ich darauf warte zu gucken, was jemand anders macht, damit ich das nachmachen kann. Aber niemand isst eine Olive, dann...
Oh nein.
Werde ich so super weird. Also ich hatte diese Situation schon öfter. Falls jemand eine gute Lösung hat, wie oder den Knigge gelesen hat. Wie macht man das? Oder müssen wir jetzt den Olivenspucknapf groß machen?
Okay.
Wäre meine Frage.
Ich finde, es ist was Positives, den Spucknapf wieder groß zu machen. Also da sind wir uns einig.
Ja. Okay.
Gut. Ja. Okay. Ja, dann vielen Dank für deine Aufmerksamkeit.
Mal einen kleinen Stimmungstest. Wie ist die Stimmung hier? Zicke, zacke, zicke, zacke. Schlecht.
Bevor wir jetzt dazu kommen, wie Willie Mae Thornton als Big Mama Thornton in das Musikbusiness eingestiegen ist, erzähle ich euch nochmal kurz, wie das Musikbusiness in der Zeit denn aussah in den USA. Denn auch das war geprägt von der Rassentrennung. Das heißt, es gab unterschiedliche Charts zum Beispiel. Ab 1942 hat das Billboard Magazine, das quasi die Charts herausgegeben hat, die allgemeinen Charts nämlich unterteilt in einmal quasi Rhythm and Blues Charts, wo schwarze KünstlerInnen drin gelistet wurden. Und dann gab es Country- und Pop-Charts, wo eigentlich nur weiße KünstlerInnen drin waren. Das Ganze haben sie getrennt, nicht nur nach Stil und Interpret, sondern auch nach Zielgruppe. Also im Endeffekt, Weiße kauften halt vor allem einfach Musik, die in diesen weißen Charts war und haben nicht unbedingt Musik von Schwarzen gehört. Also Weiße haben vor allem Country und Pop gehört. Und es gab aber so ein paar Interpreten, die es auch in die weißen Charts geschafft haben, weil sie ihre Musik vielleicht auch so ein bisschen stilistisch an die so ein Crossover zwischen zwei Genres gemacht haben. So bekannte Beispiele sind zum Beispiel die Mills Brothers, die kennt man vielleicht. Die haben halt Jazz, Swing und Pop gemacht Mitte der 40er. Und die haben es auch in die weißen Pop-Charts geschafft. Und dadurch wurde diese Musik auch zunehmend von Weißen gehört, eben dadurch, dass es schwarze KünstlerInnen in diese weißen Charts geschafft haben. Sie waren da meist aber nicht so gut platziert wie in den R&B-Charts zum Beispiel. Und da ist dann irgendwie der Musikindustrie aufgefallen, okay, die Songs, die von Schwarzen performt werden und diese Musikstile kommen ja auch bei Weißen gut an, aber wahrscheinlich würden die viel besser bei denen ankommen, wenn die von weißen Leuten performt werden. Das heißt, es hat sich so ein bisschen entwickelt, dass Label sich schwarze SängerInnen besorgt haben, denen ziemlich wenig Geld eigentlich dafür gezahlt haben, einen Song aufzunehmen, den sie von Songwritern haben schreiben lassen und den dann erstmal in die Charts gegeben haben und geguckt haben, wie der so performt. Und wenn der ganz gut performt hat und die Leute, die anscheinend mochten, haben sie das nochmal vom weißen Künstler oder Künstlerin aufnehmen lassen. Und dann sind die Songs richtig oft in den weißen Charts durch die Decke gegangen.
Krass.
Das heißt, im Endeffekt heute würde man sagen, das waren halt Cover, was ich krass finde, weil die ja teilweise gleichzeitig in den Charts waren. Und also es war ganz, ganz üblich in der Zeit, dass halt ein selber Song von mehreren InterpretInnen gleichzeitig dann halt in verschiedenen Charts war. Und tatsächlich führte das auch dazu, dass das Billboard Magazine eine Zeit lang die R&B-Charts nicht mehr veröffentlicht hat, weil sie gesagt haben, die sind eigentlich gleich wie die Pop-Charts. Das lohnt sich nicht, beide Charts zu veröffentlichen. Weil sich halt die Weißen diese Songs angeeignet haben. Also wir sprechen heute nicht nur über einen Credit-Claw von einem Mann an einer Frau, sondern eigentlich auch über einen institutionalisierten Credit-Klau von Weißen an schwarzer Kultur. Ja. Und das sieht man halt heute auch noch, weil Weiße sich ja dann auch total krass diese Musikgenres, die von Schwarzen eigentlich gegründet, kann man nicht sagen, aber entwickelt wurden musikalisch, dann angeeignet haben. Also sowas wie Disco, Jazz, Blues, Rock'n'Roll, das war Musik, die Schwarze gemacht haben, die auch als rebellisch irgendwie wirkten. Also die waren, das haben halt die alten Leute nicht gehört, ne? Das haben dann die jungen Leute, die irgendwie dann auf einmal krasse Musik hörten, sich angehört. Und dann kamen halt die Weißen, die damit groß wurden. Also bekanntestes Beispiel sind die Beatles, deren erstes Album fast nur aus Coversongs bestand, von schwarzen KünstlerInnen, weil sie selber halt auch Fans waren. Die waren bei ihrem ersten Album ja auch, keine Ahnung, wie alt waren die, 16, 17 oder sie waren ja ultra jung noch. Die das dann vielleicht auch ein bisschen aus so einer Ehrfurcht oder auch aus einem Respekt raus, weil sie das halt cool fanden, auch so eine Musik machen wollten. Aber trotzdem waren sie halt diejenigen, die Geld damit verdient haben. Und das ist halt dieses ganz übliche Schema des Musikmarktes der Zeit. Und ja, da kommt jetzt unsere Willie Mae Thornton, die versuchen will, als Sängerin zu arbeiten und davon leben zu können.
Ja, genau. Das ist dann so ab den 1940er Jahren eigentlich. Sie ist ungefähr 14 Jahre alt und ich habe es ja schon gesagt, sie hat jetzt keinen Gesangsunterricht oder sowas genossen. Sie hat in dieser Kirchengemeinde zwar sehr stark partizipiert, aber sie hat da jetzt keine Gesangsausbildung oder sowas bekommen. Sie war also letztendlich Autodidaktin. Sie konnte auch keine Noten lesen, wie sie gesagt hat. Und sie hat sich das alles selbst beigebracht. Also das Singen, das Mundharmonika-Spielen, auch so ein bisschen Drums. Hat gesagt, sie hat das alles durch Beobachtung gelernt. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne mal, oder wir packen es in die Playlist, bei ihren beiden Vorbildern reinhören. Ich fand das nämlich total voll den schönen musikalischen Ausflug. Das waren einmal Memphis Minnie, schon alleine der Name ist so cool, und Bessie Smith, das sagt euch vielleicht was. Das waren so zwei schwarze Blues-Sängerinnen dieser Zeit und die hat sie so als ihre musikalischen Vorbilder angesehen und eben auch gesagt, sie hat so oft bei Auftritten von Sängerinnen geguckt, wie artikulieren die sich, was haben die für eine Bühnenpräsenz und sich das dann abgeguckt für ihre eigenen Auftritte.
Und ich finde es halt so krass, dieses autodidaktische Instrumente lernen auch. Das ist heute immer noch schwierig und da kann man sich YouTube-Videos in halber Geschwindigkeit angucken, wie jemand was spielt und kriegt es im besten Fall noch erklärt. Ich glaube nicht, dass sie solche Quellen hatte, wo sie sich Videos immer wieder angucken konnte. Also sie musste sich wirklich dann immer wieder Live-Auftritte angucken oder irgendwie, ich glaube, ihr Bruder hat Mundharmonika gespielt und von dem konnte sie sich das so ein bisschen abgucken. Das finde ich erstmal eine richtig krasse Leistung schon. Und was ich auch in einem Interview von ihr gelesen habe, sie hat erzählt, dass sie halt zu Hause auch immer Blues gesungen hat, so wenn sie bei der Hausarbeit irgendwie, weil sie Bluesmusik einfach so geliebt hat. Und ihr Vater, der Priester, fand es halt, weil das so rebellisch und irgendwie jung war, total scheiße, dass sie das gesungen hat und wollte sie dann immer mit seinem, diesem Rasierriemen, wo man sein Rasiermesser dran schärft, das ist ja so ein Lederriemen, so ein riesiger, wollte sie damit verkloppen, damit sie aufhört, Bluesmusik zu singen. Und sie ist halt immer schnell weggerannt, hat die Tür zugeknallt. Das erzählt auch noch mal ein bisschen, wie ihr Familienleben so war, aber auch, dass das als was total Ungehorsames ist. Das ist wahrscheinlich so wie in unserer Jugend, wenn man dann irgendwie so goth wurde, weißt du, und sich nur noch schwarz gekleidet hat und so
oder Emo,
traurige Musik gehört hat.
Ja, genau.
Nur, dass im besten Fall unsere Eltern uns dafür nicht verkloppen wollten. Aber ja, das war schon ungewöhnlich.
Ja, oder Punk oder so. Ja, voll. Interessanterweise, was ich auch cool finde, ist, dass ihr musikalisches Talent dann letztendlich auch entdeckt wurde von einer Frau, die sie ermutigt hat, bei einem Talentwettbewerb mitzumachen. Und interessanterweise war diese Frau auch nicht irgendeine Frau, sondern die Halbschwester von ihrem großen Idol Bessie Smith. Das sind ja wohl die Zufälle, die das Leben schreibt. Und die ihr gesagt hat, wow, du hast eine krasse Stimme, du hast eine mega Präsenz. Es gibt diesen Talentwettbewerb, der nannte sich Sammy Greens Hot Harlem Review. Mach doch da mal mit und guck doch mal, wie weit du kommst. Und das ist eigentlich so der Anfang der musikalischen Karriere von Willie Mae Thornton.
Genau, und sie, diese Sammy Greens Hot Harlem Review ist ja so eine Art Show, also Gesang, Theater, Comedy. Und damit ist sie dann ja durch die kompletten USA gereist und ist da als Sängerin aufgetreten. Und das mit 14 Jahren finde ich halt auch ziemlich krass.
Ja, vor allem hat sie auch, sie hat nicht nur gesungen, sondern sie hat auch so ein bisschen Comedy und sowas gemacht. Also wie so eine Entertainment-Show im Prinzip. Ich muss irgendwie an Quatsch-Comedy-Club denken, aber das ist, ich glaube, es ist nochmal was
Nicht so
anderes. Wir
vergleichbar.
haben sowas einfach nicht mehr so wirklich. Oder vielleicht hatten wir es auch nie, keine Ahnung. Es
Ja, so ein
war
bisschen
auf jeden
irgendwie
Fall.
Zirken.
Ja, es war auf jeden Fall nicht so eine Minstrel-Show oder so. Also es wurde jetzt nicht von Weißen veranstaltet mit Schwarzen als Entertainment-Faktor, die da einfach ein bisschen tanzen und singen, sondern es war, soweit ich weiß, organisiert von Schwarzen und hat die auch gerecht repräsentiert und die konnten da aufführen, was sie mochten und ohne jetzt unter diesem weißen Blick zu stehen. Genau.
Und das hat sie ja auch relativ lange gemacht, ne? Ich glaube, 8 Jahre, bis sie 22 war, auch total krass, dass einfach man seine komplette Jugend in so einer, einfach auf einer Bühne steht und durch die Gegend reist und so. Das fand
Ja.
ich sehr beeindruckend, weil das ja auch so eine Zeit ist, in der man sich selber erstmal irgendwie finden muss und sowas. Vor allem sie, nachdem sie auch so lange ihre Mutter gepflegt hatte, musste ja irgendwie auch erstmal schauen, was bin ich eigentlich für ein Mensch wahrscheinlich. Aber ich glaube, das hat ihr auch ziemlich viel Selbstbewusstsein verliehen, ne?
Ja, ich denke auch. Und wir haben ja auch schon gehört, wovor sie dann quasi geflüchtet ist oder was halt zu Hause auf sie gewartet hat. Sie war mit der Schule quasi fertig. Da kam jetzt nicht groß noch was. Sie hatte keine beruflichen Perspektiven in irgendeine andere Richtung und sie hatte diesen gewalttätigen Vater. Das war wahrscheinlich eine total spannende Ablenkung für sie. Also sie ist wirklich durch die Lande getingelt, durch die unterschiedlichen Staaten. Das war bestimmt sehr spannend und auch in dieser Gruppe und so. Also ich stelle mir das sehr interessant vor, meine Teenagerjahre so zu verbringen. Genau, sie hat das 8 Jahre lang gemacht, bis 1948. Und dann hat sie genug Selbstbewusstsein aufgebaut, zu sagen, jetzt reicht's. Ich habe keinen Bock und sie hat die Show verlassen, weil es da wohl auch irgendwie so ein bisschen Gemauschel gab, was Geld anging. Also die haben ihr wohl Geld geschuldet oder nicht genügend gezahlt über Jahre hinweg und dann hat sie gesagt, nö, so lasse ich mich nicht behandeln, ihr könnt mich mal.
Wenn wir Freunde wären, dann würdest du so einen Scheiß überhaupt nicht machen. Du machst uns alles kaputt.
Nachdem sie aufgehört hat, eben mit dieser reisenden Show, hatte ja sie ja so quasi wie so eine Festanstellung beim Eldorado Theater in Houston. Und Houston war ja auch eigentlich so einer der Hauptorte, wo eben auch Rhythm and Blues zum Beispiel gemacht wurde. Also Fats Domino war in der Zeit zum Beispiel auch in Houston. Ich glaube, das war für sie halt auch, um musikalisch voranzukommen, total der wichtige Ort. Genau, und finanziell voranzukommen, hat da nicht so gut geklappt. Also sie hat tatsächlich nebenbei sogar noch als Schuhputzerin gearbeitet, neben ihrem Engagement am Theater. Auch da sieht man mal wieder, die Bezahlung war oft nicht so gut oder das Gehalt stand dann oft aus. Also sie hat aber alles quasi gegeben und sich dann halt einen Zweitjob gesucht, um ihrem Traum vom Musikerinnenleben weiterleben zu können.
Und auch damals schon war sie auf jeden Fall bekannt dafür, dass sie so eine laute und grölige Stimme fast schon hatte, also so eine sehr kraftvolle, selbstbewusste Stimme. Sie hat auch immer gesagt, sie wollte lauter singen als jedes Mikrofon, am besten so, sowieso ohne Mikrofon auftreten. Und sie hatte auch eine krasse Präsenz. Also sie hat zum Beispiel auch Anzüge getragen, was jetzt auch nicht selbstverständlich war. Sie hat sehr viel Raum eingenommen. Auch physisch, also sie war auch damals schon recht mehrgewichtig, so. Also es war wirklich so, wie hießen noch mal die 2 Tons of Fun? Daran musste ich denken.
Ah, die Weather Girls mit ihrem
Ja.
ersten Namen. Genau, da haben wir auch eine Folge drüber gemacht, über Martha Wash. Ja, und sie war, Big Mama Thornton war halt auch relativ groß, ne? Also alle
Ja.
Fotos, die ich von ihr gesehen habe, ist sie quasi einen halben Kopf größer als alle Männer, die auf der Bühne stehen. Also die war wirklich einfach eine Erscheinung und dann noch mit dieser super kraftvollen Stimme und sie hat so laut gesungen. Ich glaube, es hat einen wirklich umgeblasen, wenn man die live gesehen hat.
1951 wurde ihr dieser Nickname Big Mama verliehen. Das war, nachdem sie aufgetreten war im Harlems Apollo Theater. Und Frank Schiffman oder Skiffman war wohl der Erste, der sie dann so auch angekündigt hat auf der Bühne. Und dann hat sich das irgendwie etabliert. Ja, seitdem war sie, glaube ich, hauptsächlich berühmt eher als Big Mama Thornton, als Willie May.
Irgendwie auch verrückt, weil sie war da ja, wie alt war sie da? Ja gut, okay, ja, so Mitte 20 ungefähr, ne?
Ja.
Da ist ja ungefähr, ist man ja noch keine Mama in dem Sinne. Also, Ja, ja, voll. Vielleicht schon in der Zeit, aber es ist, man denkt halt eher so an eine ältere Frau vielleicht, wenn man das so hört, ne?
Absolut, absolut. Ja, aber bei ihr fing es dann an, sich so eigentlich gut zu entwickeln, ne? Also sie hat auch ihren ersten Plattenvertrag unterschrieben, sie hat ihre ersten Platten aufgenommen. Das war schon so die Zeit, wo es wirklich bergauf ging.
Genau, und sie trat dann ja wieder einer Band bei, die durch die Bundesstaaten reiste. Nämlich der Bandleader Johnny Otis hatte quasi so eine Rhythm and Blues Band, für die er, und dann engagierte er verschiedene SängerInnen und dann trat er halt in verschiedenen Orten auf und die Band spielte und die SängerInnen traten dann nacheinander auf und haben halt so einen Konzertabend quasi gegeben für die ZuschauerInnen. Und dieser Johnny Otis sollte dann tatsächlich auch der Mensch sein, der dafür ausschlaggebend war, dass der Song Hound Dog geschrieben wurde für sie.
Ja, Hound Dog, ich werde es jetzt nicht anstimmen. Ich habe nicht die Stimme dafür, nicht die Präsenz. Aber es wird der erste Song sein in unserer Playlist. Nochmal die herzliche Einladung, euch die auf Spotify anzuhören. Bevor wir zu Hound Dog kommen, wollte ich ganz kurz sagen, dass ihre beiden ersten Platten, die hießen All Right Baby und Bad Luck Got My Man, die sind auf so einer Art Harlem All-Stars EP erschienen. Und ich möchte positiv erwähnen, dass Thornton da durchaus den Credit zugesprochen bekommen hat als Songwriterin. Und so aufgeführt wurde, das ist ja durchaus nicht selbstverständlich. Also sie hat auch zu dieser Zeit den Credit dafür bekommen, was sie geschrieben hat und was sie veröffentlicht hat. Und ja, das lief eigentlich ganz gut. Also sie hatte damit so mäßigen Erfolg. Und dann kam natürlich ihr großer Durchbruch mit dem Titel Hound Dog.
Genau, und den hat sie ja nicht selber geschrieben, sondern der wurde für sie geschrieben, was vielleicht auch so ein bisschen der Knackpunkt ist dann, wenn es zu unserem Credit Clou kommt. Und zwar waren das zwei junge Songschreiber in L.A. Sie war unterwegs mit dieser Johnny Otis Band, von der wir erzählt haben, und hatten gerade einen Halt in Los Angeles. Und dieser Johnny Otis kannte diese zwei jungen Männer, Jerry Lieber und Mike Stoller. Und der sagte, ich habe hier diese Big Mama Thornton, die müsst ihr euch unbedingt anhören. Die beiden hatten zu der Zeit schon Songs geschrieben für andere Künstler. Die waren zu dem Zeitpunkt 19, also noch ziemlich jugendlich und jung. Ich weiß nicht, ob das als Entschuldigung zählen kann. Aber der erste von ihnen geschriebene Song, der auch veröffentlicht wurde, den dann Jimmy Witherspoon gesungen hat, hieß Real Ugly Woman. Und ich wollte mir unbedingt den Text angucken, weil ich wollte wissen, was geht da ab. Die Lyrics davon sind, well, she's got great big teeth, yes, and they are out of line. She's 300 pounds of meat and she's my female Frankenstein. Wenn What das nicht Liebe fuck? Ist. Ja, also
she's my female Frankenstein. Ich packen weiß wir nicht. Den auch auf die Playlist oder ist der, also hast du ihn dir auch angehört?
Ich habe ihn mir nicht angehört, weil nachdem ich den Text gelesen habe, hatte ich schon keinen Bock mehr. Also ja, okay, Boys will be Boys und so, ne? Aber das so, also dass das erste war, was sie veröffentlichen konnten, weil es anscheinend der bisher beste Song war, weiß ich nicht. Naja, zurück zu unserer Story. Also, Johnny Otis lädt die beiden ein, quasi zu sich ins Studio und Big Mama Thornton singt diesen beiden sehr jungen Songschreibern dann einfach was vor. Und die beiden waren weggeblasen von ihrer Präsenz und von ihrer Stimme und sind wohl direkt ins Auto gesprungen und zu Stoller nach Hause gefahren und haben innerhalb von 15 Minuten den Song Hound Dog für sie geschrieben, zurückgerast ins Studio, haben ihr und Johnny Otis den vorgespielt und ja, damit quasi wurde Geschichte geschrieben. Also sie haben den Song dann direkt, oder Big Mama Thornton hat den Song direkt aufgenommen in nur zwei Takes. Also alle haben sie dazu so ein bisschen angespornt, dass sie den so möglichst röhrig singt, also so richtig, nicht schrabbelig, aber in dem Song geht's ja darum, dass sie quasi ihren Partner, den sie betrogen hat, vor die Tür setzt, ne? You ain't nothing but a hound dog. Also du bist auch nur so ein, genau.
Fuckboy.
Du bist nicht besser als ein Hund. So genau, du bist auch nur ein Fuckboy, raus hier. Und das macht sie halt mit dieser sehr rauen Stimme. Und also da merkt man wirklich, das ist eine emanzipierte Frau. Also ich finde es halt auch ein krasses Statement so für die Zeit, dass dann die Frau, ne, so selbstbewusst ist und sagt, du brauchst mir gar nicht wieder ankommen. Genau, und Das Interessante ist, die beiden Songwriter haben dem Label quasi die Rechte an dem Song oder haben einen Vertrag mit dem abgeschlossen, mit dem Label, bei dem Big Mama Thornton dann war. Und den Vertrag mussten aber ihre Mütter unterschreiben, weil sie mit 19 noch nicht volljährig waren, noch nicht vertragsfähig waren. Das fand ich relativ unterhaltsam.
Ich habe auch gelesen, dass sie im Nachhinein eben gesagt hat, dass sie dann schon nochmal die Lyrics so ein bisschen angepasst hat an sich und das schon auch noch ein bisschen so, also so in ihrem Style quasi gesungen hat, weil sie sich dachte, also ne, sie war auch nicht so richtig einverstanden mit diesem, ja, sing das jetzt mal so richtig röhrig und so, sondern sie hat halt gesagt, ich sing das so, wie ich will und ich passe das so an und ja, das kommt auch so richtig aus dem Innersten, finde ich, also es ist auch sehr lustig, weil es teilweise so zweideutig ist. Ne? An einer Stelle singt sie auch You can wag your tail, but I ain't got feed you no more. Also du kannst auch mit deinem Schwanz wackeln. Das ist ja durchaus zweideutig gemeint. Und aber ich fütter dich hier nicht mehr durch. Also ich finde, das ist total spannend, wie diese Hund, Mann, du bist ein dreckiger Hund, Komponente da so durchkommt. Und ja, man merkt, dass sie das so für sich verändert hat, dass sie das hundertprozentig fühlt.
Das ist auch nochmal ein ganz interessanter Punkt mit dem Text, weil es war durchaus üblich, dass die Songs, die quasi erstmal in den schwarzen R&B-Charts getestet wurden in der Zeit, nicht unbedingt jugendfrei waren oder halt auch mal solche sexuellen Anspielungen hatten oder eine Beleidigung oder so. Und das wurde dann, wenn sie von weißen KünstlerInnen für die weißen Charts, die Pop-Charts aufgenommen wurden, hat man die Texte oft nochmal umgeschrieben, damit die so ein bisschen zahmer werden und diese, damit man die weiße HörerInnenschaft nicht zu sehr, denen nicht zu sehr einen Affront bietet, weil die anscheinend empfindlicher waren. Genau, und das heißt, bei ihrer Version ist halt, sind halt wirklich auch noch diese Anspielungen oder diese Doppeldeutigkeiten mit drin.
Ja.
Und das Krasse ist ja, der Song wurde dann ja nicht direkt veröffentlicht, sondern landete erstmal irgendwie in einem Archiv. Ein bisschen wie so ein Probe, wie so ein Demosong oder so.
Mhm. Ein Jahr später wurde er dann veröffentlicht. Und dann ist er aber richtig eingeschlagen, kann man sagen. Also das war schon ihr bis dato, nee, generell ihr allergrößter Erfolg, oder?
Voll. Also es ist schon ganz cool, wie sie überhaupt das mitbekommen hat, weil sie wurde von dem Label nicht irgendwie kontaktiert, dass sie den Song jetzt rausbringen wollen. Sie hatte ja auch nur eine Einmalzahlung quasi bekommen von $500 von dem Label für diesen Hit. Aber sie hatte gerade ein Engagement in einem Theater in Ohio und war auf dem Weg zur Arbeit, saß in ihrem Auto und hat dabei Radio gehört. Und dann auf einmal so, die Stimme kenne ich doch. Und dann lief Hound Dog im Radio und wurde als neuer nationaler Hit angekündigt. Und sie dachte halt, das war irgendwas, was sie so random mal aufgenommen hat und hat gar nicht mehr damit gerechnet, das jemals irgendwie wiederzuhören. Und dann hört sie selber im Radio, dass sie gerade anscheinend einen Hit rausgebracht hat, von dem sie nicht mal wusste, dass sie ihn rausgebracht hat.
Ja, das
und sie
ist
meinte,
schon
das
krass.
Ist eingeschlagen wie so ein Komet. Also sie kam dann bei dem Theater, wo sie angestellt war, an und es wurde über Lautsprecher so aus dem Theater rausgespielt und dann ist sie erst mal rein und hat gesagt, spiel mir den Song noch mal vor, irgendwie zu dem Tontechniker, weil sie den Text auch selber gar nicht mehr konnte, weil sie das schon alles vergessen hatte. Und ja, sie meinte, sie war absolut erstmal überrannt und hat es dann abends auch bei ihrem Auftritt gespielt. Und die Leute sind alle komplett crazy gegangen und haben es total geliebt. Und ja, der Song ist dann nach wenigen Monaten nämlich auch in die Charts eingestiegen, blieb 7 Wochen auf Platz 1 der R&B-Charts und 14 Wochen insgesamt in den Charts. Und das ja, war schon erstmal eine richtig gute Statistik sozusagen. Aber sie hat halt nichts damit verdient.
Nee, ja genau. Also es sind insgesamt 500.000 Platten verkauft worden. Und auch obwohl sie später, also obwohl sich dieser Song so verselbstständigt hat, das klären wir gleich, und obwohl es halt super erfolgreich war, hat sie eben außer diesem Lizenzgebührencheck, den du erwähnt hattest von $500, nichts mehr bekommen, keine Tantiemen, gar nichts, weil sie eben nicht die Veröffentlichungsrechte an diesem Werk besessen hat. Also sie konnte da auch quasi nichts mehr machen. Das war halt passé und da konnte man sich leider nicht mehr einklinken.
Genau, also wer Geld damit gemacht hat, sind die beiden Songwriter, die den Credit hatten, von denen wir sprachen, und das Label. Und sie hat dann in einem Interview im Rolling Stone Magazine auch gesagt, I didn't get no money from them at all. Everybody living in houses but me. I'm just living. Also die haben alle so viel verdient, dass sie sich Häuser davon kaufen konnten. Und sie, ja, sie ist einfach da. Also das ist schon mal richtig, richtig scheiße, kann man jetzt einfach mal so benennen. Und zeigt aber auch mal wieder diese, dieses System in der Musikindustrie, und das haben wir ja auch schon bei unserer Folge zu Martha Wash gehört, die dachte, sie hätte Demo-Songs aufgenommen, die andere Leute einsingen, und dann wurden die einfach veröffentlicht mit ihrer Stimme und richtig viel Geld mitgemacht. Und sie wurde ja einmal bezahlt, weil sie dachte, es ist ein Demo, und hat dann irgendwie sollte dafür kein Geld mehr sehen. Also das ist ja richtig, ich weiß nicht, es ist ja wie schon so vorsätzliche Ausbeutung eigentlich.
Ja, da haben wir eigentlich schon unsere ersten Copycats, kann man fast so sagen. Also irgendwelche reichen weißen Männer, die das natürlich auch ausnutzen, dass jemand vielleicht sich noch nicht so gut auskennt, noch nicht auf sein Recht, auf seine Stimme beharren kann und sagen, ja, unterschreib mal hier und hier hast du deinen Scheck. Und man denkt sich, wow, $500, krass, mega, geht damit happy nach Hause. Und ein Jahr später, nichts ahnend, wirst du halt ultra fame und hast gar nichts davon. Ich finde, das ist auf jeden Fall auch eine Form von Ausbeutung.
Wahrscheinlich war es für sie in dem Moment echt ein guter Deal, weil du meintest ja, sie hat, als sie dieses Theaterengagement hatte, $5 am Tag oder pro Abend verdient.
Ja.
Das war jetzt halt das Zehnfache für 2 Takes. Also das war für sie die Arbeit von 20 Minuten wahrscheinlich.
Ja.
Und das war gut verdientes Geld. Aber natürlich, wenn es dann so richtig durch die Decke geht, will man irgendwie auch einen Teil vom Kuchen abhaben. Dass der Song so durch die Decke ging, passierte auch durch ein weiteres Phänomen der Musikbranche dieser Zeit, das ich gar nicht so kannte. Es gab nämlich sogenannte Answer-Songs. Also das war gar nicht so unüblich, wenn ein Song veröffentlicht wurde, dass andere KünstlerInnen einen Song als Reaktion darauf gemacht haben, indem sie zum Beispiel die Lyrics wiederverwendet und umgedichtet haben oder aus einer anderen Perspektive dann den Song gesungen haben. Und als Reaktion auf Hound Dog wurden tatsächlich 6 solcher Songs relativ schnell veröffentlicht.
Krass.
Unter anderem zum Beispiel Bearcat von Rufus Thomas, der dann auch Platz 3 der R&B-Charts erreicht. Also die sind auch in die Charts eingestiegen. Und in diesem Bearcat ist halt ein Mann, der dann über die Frau singt, die als nur so eine Katze, die draußen rumschleicht quasi, darauf reagiert. Aber er hat natürlich dafür die Melodie und auch große Teile des Textes genutzt. Und daraufhin haben dann nämlich diese beiden Songwriter ihn verklagt, oder den Label-Eigentümer verklagt 1953, weil die gesagt haben, hallo, ihr benutzt hier unsere Melodie und große Teile unseres Textes und wir sehen nichts davon, wir haben noch Urheberrechte daran. Dadurch kam es zu einem Gerichtsstreit und der Eigentümer dieses Plattenlabels, auf dem Bearcat erschienen war, Sam Phillips, der hat verloren quasi vor Gericht, musste dann, also musste 2% der Tantiemen abgeben an die Songwriter und eine Strafe quasi oder ja, ein Bußgeld von $35.000 zahlen. So, und jetzt wird es nämlich richtig verwoben. Haltet euch fest. Dieses Label, sagen, das da vor Gericht
der sagt mir doch was.
Der hat da klingelt. Dieses Label, das da vor Gericht verloren hatte, weil es diesen Bearcat-Song ausgebracht hat, das stand finanziell eh schon nicht so gut. Da musste jetzt auch $35.000, was echt viel Geld in der Zeit war, zahlen. Und das Label hatte vor relativ kurzem einen, ich glaube, 17-jährigen ganz jungen Künstler gesigned, wo sie dachten, mega Stimme, aus dem können wir was machen. Und um dieses Geld, um das Bußgeld zahlen zu können, haben sie den Vertrag mit ihm an ein großes Plattenlabel verkauft. Und dieser Künstler war, und jetzt haltet euch fest, es war Elvis Presley.
Nein.
So, und wenn ihr jetzt überlegt, welche Elvis Presley-Songs kennt ihr so? Na, Hound Dog, habt ihr bestimmt schon mal gehört. Das heißt, Elvis hat diesen Song gecovert von Big Mama Thornton und da kommen wir gleich hin. Das ist nämlich der Casus Knactus unseres Credit Clause. Und dass er das überhaupt machen konnte, war wegen dieses Gerichtsurteils. Denn nur so ist er zu diesem großen Label gekommen, das ihm die Freiheit gegeben hat, aufzunehmen, was er wollte und auch selber mitzuproduzieren. Und nur so kam Hound Dog raus. Boom! Einfach krass. Aber, okay, pass auf, Julia, ich habe nämlich noch ein Zückerli mitgebracht. Und zwar habe ich heute keine unserer klassischen Kategorien mitgebracht, sondern, aber ich habe mich total in diesem Thema Answer-Songs verloren. Und das war ziemlich lange ein Phänomen. Ich glaube, heute, statt Covern und Answer-Songs, macht man vielleicht eher so Sample, dass man Song-Ausschnitte benutzt und wiederverwendet in neuen Songs. Aber ich habe rausgesucht, meine Top 3 Answer-Songs, von denen weder du, wahrscheinlich noch alle anderen wissen, dass es Reaktionen auf andere Songs waren. Und das alles sind mega die Banger. Alle 3 Songs, die ich jetzt vorstelle, gehören zu meinen Lieblingssongs eigentlich, kann man sagen. Das sind absolute Klassiker. Das erste ist vielleicht noch obvious. Und zwar, wir befinden uns, ja, wo befinden wir uns denn? In den 70ern. Mitte der 70er. Fleetwood Mac bringen das Album Rumours aus. Eins der besten Alben, das jemals veröffentlicht wurde.
Absolut.
Und auf diesem Album ist der Song Dreams. Den hat Bandmitglied und Sängerin des Songs Stevie Nicks geschrieben, nachdem sie ihr Bandkollege Lindsay Buckingham von ihr getrennt hatte. Übrigens, falls ihr euch noch nicht in das ganze Fleetwood Mac Beziehungsdrama macht in dieser Band eingearbeitet habt, es ist wie eine heftige Soap. Es ist mega und es ist noch geile Musik dabei rausgekommen. Also sie schreibt Dreams als Reaktion auf ihre Trennung und darauf reagiert ihr Ex, der auch in der Band ist, damit, dass er selber einen Song als Antwort darauf schreibt. Und während in Dreams Stevie Nicks darüber singt, dass er sich daran erinnern soll, was er verloren hat mit ihr und when the rain washes you clean, you'll know, ne? Also du wirst eines Tages sehen, was du mit mir hattest. Und dann auftritt Lindsay Buckingham, schreibt Go Your Own Way aus so einer Perspektive. Er hat sich vorgestellt, dass er und Stevie ein Gespräch nach der Trennung haben und was er wohl zu ihr sagen würde. Und er sagt, ja, du musst deinen eigenen Weg gehen. Und wie soll ich meine Gefühle ändern? Das war halt eine Reaktion auf Dreams.
Und wie ist das mit Silver Springs? Wann kam das?
Auch. Ich glaube, Silver Springs ist ein Album später, meine ich. Also das war ja so ein bisschen auch On-Off-Ding zwischen den beiden.
Ja.
Ja, das ist natürlich der bekannteste Break-Up-Song zwischen den beiden. Spätestens seit der auf TikTok vor ein paar Jahren viral gegangen ist. Ich habe überlegt, ob das auch mein Go-To-Karaoke-Song werden sollte. Aber es könnte sehr jaulig werden, glaube ich, wenn ich da rausgehe. Naja, anderes Thema. Stevie Nicks hat auf jeden Fall noch in einem Interview gesagt, jedes Mal, wenn sie Go Your Own Way auf der Bühne gespielt haben, was ungefähr bei jedem Konzert ist, wollte sie Lindsay Buckingham umbringen. Also sie fand es gar nicht so geil mit dem Song. Aber es ist ein riesiger Hit draus geworden. Also danke euch beiden dafür. Dann Platz 2 meiner Top 3 Answer-Songs, von denen ich wusste, dass welche sind. Julia, dir wird das Herz aufgehen. Und zwar Oasis, Live Forever, ist auch ein Answer-Song, nämlich auf den Nirvana-Song I Hate Myself and I Want to Die. Weil Noel Gallagher sich dachte, Kurt Cobain, Alter, der schreibt so heftige Songs, der ist so talentiert und so berühmt, wie kann der sterben wollen? Ich, Noel Gallagher, ich will für immer leben. Und das war dann tatsächlich eine Reaktion auf diesen Kurt Cobain-Song, der halt auch kurz nach Kurt Cobains Tod dann veröffentlicht wurde. Ob das jetzt so sensibel war, weiß ich nicht. Aber absoluter Banger, nehmen wir doch gerne.
Ich lieb's wirklich. Ich habe wirklich auch richtig Spaß hier. Okay. Ja, jetzt bin ich sehr gespannt auf Platz 1.
Auf Platz 1. 1975 hat ein amerikanisches Pärchenduo, der Name wird euch erstmal nicht sagen, Captain and Tennille, den Song Love Will Keep Us Together rausgebracht. Wenn ihr den hört, wisst ihr sofort, Love Will Keep Us Together. Und es ist so richtig einfach so ultra cheesy, corny, so das Paar. Sie singen darüber so, dass sie sich niemals fremd gehen können. Wir müssen einfach nur stark sein und für immer werden wir verliebt sein, bla bla bla. Übrigens, ursprünglich wurde dieser Song geschrieben für ein schwarzes Geschwisterduo, den das gesungen hat. Also auch hier haben wir wieder eine Version eines Coversongs, der viel berühmter war als das Original. Und dieser Song war in den USA, das war die meistverkaufte Single 1975 in den USA, stand wochenlang an der Spitze der Charts. Ne? Dieser super corny Song, so Liebe wird uns für immer zusammenhalten. Und dann Ian Curtis, Sänger der Band Joy Division, der ja bekanntermaßen auch ziemlich depressiv war. War verheiratet mit einer Frau, mit der er schon lange zusammen war und hat sich wohl in eine andere Frau verliebt, einfach weil die beiden halt krass so in ihrer Routine waren und eine Tochter hatten und im Alltag. Und dann lief die ganze Zeit dieser scheiß Song im Radio, Love Will Keep Us Together. Und er hat die ganze Zeit an diese andere Person gedacht, in die er sich verliebt hat und hat daraufhin den Song Love Will Tear Us Apart Again geschrieben.
Wow.
Genau, den hat er 1979 geschrieben, als Reaktion darauf, dass man genau in Langzeitbeziehungen sich oft nicht erfüllt fühlt. Und das war auch ein Reaktionssong. Damit haben wir 4 eigentlich sogar Mega-Hits nur dadurch bekommen, dass Leute quasi eine Reaktion auf andere Songs geschrieben haben.
Mega, so viel Music-Trivia. Ich liebe es.
Wirklich. Sehr also fürs nächste, weiß nicht, Hitstar oder Trivial Pursuit Musikabend, ihr seid jetzt bereit. Und wir haben noch eine coole Playlist für euch.
Mega gut. Vielen, vielen Dank. Das war sehr lehrreich.
Männer? Wir machen uns überhaupt nicht aus Männern. Oh, wir würden uns mit Männern niemals abgeben. Diese schrecklichen, haarigen Biester, die alles antatschen müssen. Und dabei wollen sie alle nur dasselbe von einem Mädchen.
Ja, du hattest gerade schon Elvis angesprochen und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich kannte, glaube ich, Elvis' Version von Hound Dog lange bevor ich Big Mama Thorntons Hound Dog kannte, muss ich zu meiner Schande gestehen.
Das, ja, ich weiß nicht, ob du sagen musst, zu deiner Schande, weil es liegt doch einfach daran, dass der deutlich erfolgreicher und bekannter war. Und zwar, genau, kommen wir zu Elvis. Der hatte eben diesen Plattenvertrag von RCA Records bekommen, beziehungsweise wurde verkauft, um die Gerichtskosten von seinem früheren Label zu zahlen. Und anscheinend haben die ihm relativ viele Freiheiten gegeben, was für Songs er jetzt aufnehmen will und wie er die produziert. Auch weil, und eigentlich sagt mir immer, Elvis ist so der Begründer des Rock'n'Roll, gerade mit seinem ersten Hit Hound Dog. Es liegt einfach daran, dass auch die, zum Beispiel die Tontechniker in der Zeit vollkommen überfordert waren, wie man solche Songs aufnimmt, die auf einmal irgendwie nicht mehr so klassischen Blues-Schemen folgen oder ne, so Orchester sind, sondern die so ein bisschen actiongeladener sind und irgendwie mit viel Gitarre und so.
Aber man sagt doch auch über Willie Mae Thornton, dass sie die Begründerin des Rock'n'Roll war. Also jetzt hört's aber
ja,
auf.
Ja, genau. Warte, das ist ja der Moment, ne? Also eigentlich war sie das natürlich.
Natürlich.
Aber lange, ne, wurde das nicht so aufgearbeitet, dass sie es waren. Elvis hat auf jeden Fall im April 1956 eine Band live gesehen, die hieß Freddie and the Bell Boys. Toller Name. Freddie Bell and the Bell Boys. Da wird sogar mehrfach gebellt. Gebellt. Achtung, Schweineüberleitung. Hound Dog nämlich. Hat er bei diesem Live-Auftritt von Freddie Bell and the Bell Boys gehört. Die haben nämlich den Text umgeschrieben von Big Mama Thorntons Hound Dog, wo es halt eben, ne, der untreue Partner ist da draußen mit seinem Schwanz wedelt und dann brauchst du mir gar nicht mehr kommen. Ist natürlich ein bisschen weird, vielleicht dachten die sich als Mann jetzt diesen Text zu singen. Deswegen Text umgeschrieben, so wie wir den Text heute kennen. Aber, ja, aber das Ergebnis, dass das irgendwie gar keinen Sinn mehr ergibt, ne?
Voll, also ehrlich gesagt werden eigentlich immer nur 3 Zeilen wiederholt. Wenn man sich das mal genauer anguckt. Also es wurde schon sehr stark vereinfacht. Es hat überhaupt nicht mehr diese Tiefe, also es geht überhaupt nicht mehr um einen Ex-Partner oder auch eine Ex-Partnerin, sondern es geht wirklich quasi, wenn man das hört, um einen Hund. Es ist überhaupt nicht mehr explizit, überhaupt nicht mehr persönlich. Es werden einfach wirklich nur 3 Zeilen wiederholt, nämlich dass das eben kein umtriebiger Jagdhund ist, sondern irgendwie ein weich geklopfter Teppichhund oder so. Und natürlich wurde auch der Stil, in dem sie das gesungen haben, also das ist so eine, ja, so diese typische, ich glaube, 4, 5 junge weiße Männer, die dann da so, da wird jetzt nicht mehr gegrowlt, da wird jetzt nichts mehr gefühlt, das ist eher so ein bisschen stimmungsvoll und
ja, so beim Highschool-Dance kann man dazu mal so ein bisschen hin und her schwufen.
Ja, genau, also die Bedeutung des Songs geht völlig flöten eigentlich und auch irgendwie jegliches Gefühl, aber es ist trotzdem natürlich so ein groovy Song, sage ich jetzt mal. Und den hat Elvis gehört und hat sich auch gedacht, ja, groovy.
Banger. Genau, also Elvis, er war ja auch großer Fan von schwarzen KünstlerInnen, die eben diese Crossover-Musik, die auch so in Richtung Rock'n'Roll ging, die hat er gehört, die kannte er, kannte auch Big Mama Thornton, aber halt eben in dieser Version von einer Frau, die sich an den Mann richtet mit Hound Dog. Und da hat er eben Freddie Bell and the Bell Boys mit dieser Version eines Mannes, der vielleicht kann man auch sagen, so ein bisschen an andere, mich hat es immer so an Alpha-Männer erinnert, weißt du, wenn you ain't caught a rabbit, you ain't no friend of mine, also wenn du noch nie als Hund einen Hasen gefangen hast, dann können wir nicht befreundet sein, weil ich bin Alpha und du bist Sigma, so habe ich es ein bisschen gelesen.
Mhm, voll.
Genau, also Elvis fand den Song nice, hat dann quasi eine eigene Version davon gemacht. Und das finde ich auch wild in dieser Zeit, dass Künstler oft schon mit Songs aufgetreten sind, auch im Fernsehen, bevor sie die überhaupt aufgenommen haben. Und da gibt es einen richtig wilden Auftritt von Elvis in der Steve Allen Show. Da hat der Hound Dog nämlich in dieser neuen Version performt. Er hat einen Frack an und er singt das Lied da einem Basset Hound vor, also einem wirklichen Hound Dog, der einen Zylinder aufhat. Es ist super weird. Also er tanzt da so und singt die ganze Zeit diesen Hund an, nimmt das damit die ganze Zeit, nimmt es ja auch so ein bisschen aufs Korn eigentlich, den Text, ne? Dass er da so einen vollkommen desinteressierten Hund ansingt. Aber dieser Auftritt war am Tag, bevor er ins Studio gegangen ist, um den Song aufzunehmen. Also er ist damit schon vorher im Fernsehen aufgetreten. Das heißt, es muss ja eigentlich ein Hit werden.
Das ist krass. Ja, das ist natürlich viel stärker eingeschlagen als der ursprüngliche Song. Ich glaube, insgesamt wurde Hound Dog 10 Millionen Mal verkauft oder so.
Ja.
Und ich finde das so crazy, dass es so, wie diese Aneignung dann so vonstatten geht und auch Kommerzialisierung natürlich durch dieses Label, durch diesen, ja, weißen Künstler, der sowieso schon versucht, ja, Musikrichtungen sich zu eigen zu machen, die vielleicht eigentlich aus der schwarzen Community kommen. R&B, Rock'n'Roll, Soul, Blues. Das war ja ein totales System, also diese Weißmachung quasi. Da ist Elvis jetzt auch bei weitem nicht der Einzige. Wenn man jetzt zum Beispiel an Jerry Lee Lewis denkt oder so. Also da gibt es wirklich zahlreiche Künstler, die einem dazu einfallen. Und das hatte auch System. Deswegen habe ich vorhin nämlich auch so aufgehorcht, als du Sam Phillips gesagt hast, also quasi der Chef von Elvis' früherem Record-Label, wo er davor gewesen ist. Da gibt es ein ganz berühmtes Zitat von ihm, wo er sagt, I want to find a white boy who can sing like a black man. Und das ist auch das, was wir vorhin schon besprochen haben. Die Überlegung, wie können wir diese Musik massentauglicher machen oder beziehungsweise weißentauglich machen? Wie können wir damit richtig viel Kohle scheffeln? Und das ist hier, finde ich, so ein totales, beispielhaftes Phänomen, was da mit Hound Dog passiert und auch, was du erzählst mit diesem Hund in dieser Show und so. Also es ist so, alles ist so total aufgeweicht und irgendwie bereinigt, weiß gespült. Echt weird. Also, ja.
Aber ich finde es auch sehr faszinierend, weil eigentlich ist es ja so einer der ersten Künstler, der als Hauptzielgruppe auch so junge Mädchen und Frauen anspricht, habe ich das Gefühl. Einfach, der war halt jung, der war anders, das war so deren eigene Musik, das haben die Eltern nicht gehört. Ich glaube, das gab es vorher auch noch nicht so richtig, dass man so sich so abgrenzen konnte durch Musik von seinen Eltern. Der sah halt gut aus und hat ordentlich mit der Hüfte gewackelt, ne? Das kam natürlich auch gut an. Und auch dieses Ganze, was du auch schon meintest, der hat ja nicht nur Platten verkauft, der hat ja auch Merch verkauft, ne? Also ja. dieser ganze Personenkult, so um einen Artist, wie ihn dann später ja auch die Beatles quasi weitergeführt haben, das ist da, glaube ich, relativ neu. Und was ich aber dann ganz interessant finde, also er hat ja nicht nur Songs gecovert, also Hound Dog war so sein Durchbruch. Und zwar auch, du meintest es gerade schon genau, er hat 10 Millionen Kopien von der Platte verkauft, während Big Mama Thornton 500.000 verkauft hatte, was auch schon viel ist. Aber ich habe rausgefunden, in seinem Durchbruchjahr 1956 hat Elvis einen Umsatz mit Merch und Platten gemacht von $22 Millionen. Das entspricht heutiger Kaufkraft quasi 257 Millionen. Das ist das, was Taylor Swift jetzt in den letzten 5 Jahren im Schnitt pro Jahr verdient hat. Also das war richtig mega, mega, mega Star. Und, aber das fand ich jetzt auch sehr spannend, Elvis hat, das meinte ich ja schon, dass die Produzenten oder die Aufnahmetechniker so ein bisschen überfordert waren. Und als er da eben im Studio war, um Hound Dog aufzunehmen, an dem Tag hat er auch noch Don't Be Cruel, das ist ja auch nochmal so ein großer Hit.
Don't be cruel,
that's true. Und wenn man, genau, ein Musikwissenschaftler hat die Aufnahmen sich mal angehört und verglichen. Und das könnt ihr über unsere Playlist auch machen. Don't Be Cruel ist nämlich so relativ gut ausproduziert. Also das klingt halt irgendwie so ein bisschen wie professionell aufgenommen. Und Hound Dog, der ja ein viel, also Don't Be Cruel ist im Endeffekt eine Ballade ja fast. Und Hound Dog ist ja ein super dynamischer Song. Dazu kann man tanzen, dazu kann man abgehen. Der ist, sagt der Musikwissenschaftler, das ist ein schlecht aufgenommener Song. Also es ist ein guter Song, ein Hit, aber die Aufnahme ist schlecht, die rausgegeben wurde.
Aha.
Und Elvis hat, glaube ich, 31 Takes gebraucht, so, um das aufzunehmen, wie er wollte. Und wenn man sich das anhört, im Hintergrund sind bei Hound Dog ja auch so Klatscher. Die klingen total irgendwie, das klingt nicht voll, das klingt so total hohl und auch so ein bisschen unregelmäßig manchmal. Das Ganze klingt so ein bisschen schrammelig von der Qualität her. Aber das ist ja auch so ein bisschen, war ja auch so ein bisschen der so Blues- und R&B-Gedanke der Zeit. So. Also da haben Jugendliche sich irgendwie Aufnahmegeräte auch in Garagen geschleppt und haben dann einfach da Hits aufgenommen. Es war so ein bisschen dieser Do-it-yourself-Gedanke, der später dann in der Punkmusik wieder aufkam. Und das hört man schon allein in dem Unterschied, wie diese Songs aufgenommen wurden. Ich glaube, dadurch war es halt auch so interessant für jüngere Leute, weil es halt so diesen Do-it-yourself-Moment und irgendwie es war so ein bisschen noisy und der Musikwissenschaftler hat sogar als Proto-Punk beschrieben.
Ja.
Super spannend.
Apropos Mann. Ich würde jetzt gerne noch mal auf eine Frau zu sprechen kommen. Auf eine Frau zu sprechen kommen.
Was hat die ganze Elvis Hound Dog Story denn jetzt noch mit Big Mama Thornton zu tun und was hat das mit ihr gemacht?
Ja, also gerade als du eben gesprochen hast von diesen Unsummen an Geld, die er damit gescheffelt hat, habe ich die ganze Zeit auch im Hintergrund diesen traurigen $500-Scheck gesehen, der da im Hintergrund so traurig im Wind wehte. Also sie hat tatsächlich niemals mehr als das bekommen. Na klar, man kann argumentieren, der Song wurde nicht von ihr geschrieben. So, sie hatte halt einfach keine Rechte an diesem Song. Aber sie hat halt auch immer wieder betont, dass sie den halt für sich interpretiert hat und dass sie das schon als Unrecht angesehen hat, wie sich das entwickelt hat mit Hound Dog. Also sie war damit überhaupt nicht zufrieden. Sie hat in den Jahren darauf, also sie hat noch bis 57 mit Peacock Records zusammengearbeitet, ihrem damaligen Plattenstudio, und ist dann in den 60er Jahren von Houston in die San Francisco Bay Area umgezogen. Also es sollte auch wie so eine Art Neuanfang für sie sein, von den Südstaaten nach San Francisco zu ziehen quasi. Sie ist eher unregelmäßig aufgetreten in dieser Zeit. Sie hat auch Songs aufgenommen, aber es lief, sage ich jetzt mal, so semi-gut. Ganz interessant ist, dass es noch einen weiteren, man könnte es vielleicht als Copycat-Fall bezeichnen, auf jeden Fall einen ähnlichen Fall gegeben hat. Sie hat nämlich 1961 einen Song aufgenommen, den sie auch selbst geschrieben hat, und der heißt Ball and Chain. Sehr cool übrigens. Der kommt auch in die Liste natürlich. Sie hat allerdings auch in diesem Fall die Rechte dem Record-Label überschrieben, bei dem sie damals war. Und dieses Record-Label hat again den Song erstmal nicht released oder rausgebracht, sondern auch da lag er jetzt erstmal in der Schublade. Und dann kam das, dass Janis Joplin, eine Sängerin, die euch bestimmt auch etwas sagt, und ihre Band an diesen Song gekommen sind, den gehört haben oder er ihnen angeboten wurde quasi, und die gesagt haben, hey, das ist ein ziemlich geiler Song, den würden wir eigentlich gerne veröffentlichen. Und dann wurde das Record-Label und Big Mama Thornton um Erlaubnis gefragt, hey, dürfen wir diesen Song covern? Und Willie Mae Thornton hat gesagt, ja, ist in Ordnung, unter folgenden Konditionen könnt ihr das sehr gerne machen. Und sehr viele Jahre später, 7 Jahre später, 1968, bringt Janis Joplin diesen Song raus, Ball and Chain, und auch hier geht der komplett durch die Decke und wird ein Mega-Erfolg. Ja, man kann sagen, es gibt eine Einwilligung von Thornton, dass dieser Song benutzt werden kann. Und ja, sie erhält auch Lizenzgebühren. Sie hat das auch im Nachhinein anerkannt und gesagt, ja, ist okay, ist halt schade, so, weil es ist irgendwie, es fühlt sich an wie mein Song und ich habe den geschrieben und gefühlt. Aber immerhin, ich kriege laufend Tantiemen für das, was ich da geleistet habe, und das ist fein, so.
Und da finde ich es halt krass, weil ich meine, das Musikbusiness und das System, wie das funktioniert, hat sich eigentlich nicht geändert mit diesem zweiten, ist ja quasi auch ein Copycats-Fall.
Ja.
Aber es zeigt halt zumindest, wie man es innerhalb dieses Systems fair machen kann. Während Elvis den Song halt einfach covert und richtig viel Geld damit scheffelt und ihm ist alles egal, fragt Janis Joplin erstmal vorher, ist das okay? Vor allem, weil der Song ja auch noch nicht veröffentlicht war, selber von ihr. Und sie beteiligt sie halt auch an den Einnahmen dafür. Und da hat wahrscheinlich zu Lebzeiten Big Mama Thornton noch Geld mitverdient. Und ich finde es halt auch krass, die hat von ihrem eigenen Label kein Geld für den Song, keine Tantiemen bekommen, wird dann aber von einer anderen Künstlerin an deren Gewinn beteiligt. Und ja, das wirkt für mich zumindest im Vergleich zu der anderen Story, die wir heute gehört haben, wie ein sehr schöner, solidarischer Akt unter Frauen. Ob das jetzt einfach ein Reinlesen ist, später weiß ich nicht. Vielleicht wurde sie auch von anderen Künstlern gefragt, die ihre Songs gecovert haben, ob das okay ist, und die haben sie beteiligt. Das weiß ich nicht, konnte ich nicht rausfinden. Aber das ist zumindest ein Beispiel, wie man es bedacht und gut machen kann, wenn man Songs covert.
Ja, das stimmt. Und das ist natürlich in der Musikindustrie auch irgendwie gang und gäbe. Man schreibt, man gibt ab, man covert. Wir sind ja jetzt auch nicht naiv und sind so, oh mein Gott, die haben den Song benutzt und so weiter und so fort. Aber wahrscheinlich hat sie halt auch daraus gelernt, was das für eine schlechte Erfahrung war mit Hound Dog, und hat irgendwie, war da vorsichtiger oder hat da mehr drauf geachtet. Also es ist ja auch irgendwie so ein Learning by Doing und sich nicht ausnutzen lassen und irgendwie gucken, mit wem arbeitet man zusammen. Und ja, und vielleicht, also vielleicht ist dieser Song, wäre der auch niemals so groß geworden, hätte sie ihn nie verkauft oder so, sondern hätte es nur für sich behalten. Es ist ja auch ein Abwägen, welche Stimme man dann irgendwie, emphasizen will und so weiter und so fort. Aber ja, es ist trotzdem irgendwie ein krasses Game, muss man sagen. Was vielleicht positiv zu bewerten ist, ist, dass Big Mama Thornton in dieser Zeit ihre erste große Europa-Tour macht, die relativ erfolgreich ist. Sie nimmt 2 eigene neue Alben auf. Also sie ist schon sehr aktiv in den 60er Jahren und kommt rum und reist durch die Welt. Also sie ist jetzt nicht völlig untätig, im Gegenteil. Sie findet ein neues Record-Label und sie nimmt vor allem, was ein großer Wunsch von ihr bis dahin gewesen ist, ihr allererstes Gospel-Album auf. Und so schließt sich auch so ein bisschen der Kreis, weil sie ja so ein riesiger Gospel-Fan ist und ja auch vom Gospel kommt, aus dieser Baptistenkirche. Und das bezeichnet sie selbst als so ihren absoluten Lebenstraum, dass sie ja die Musik machen kann, die sie will und eben ein Gospel-Album aufnehmen kann.
Noch einen Nachtrag zu Ball and Chain. Ich glaube, das hatten wir noch nicht gesagt. Auch dieser Song war der Durchbruch von Janis Joplin. Durch diesen Song ist sie erstmal als nicht nur als Bandmitglied mit der Band, mit der sie unterwegs war, sondern als Solokünstlerin bekannt und wahrgenommen worden. Und damit, genau, wurde sie auch berühmt. Also das ist der 2. Song, den Big Mama Thornton vorher performt hatte, wo jemand halt richtig, richtig Fame wurde. Und zwar so, dass wir deren Namen heute auch immer noch kennen, obwohl die beide schon lange tot sind. Während wir, ja, Willie Mae Thornton hatte ich vor dieser Podcast-Aufnahme noch nie gehört, ehrlich gesagt. Der 2. Fakt ist, Big Mama Thornton hat tatsächlich Ball and Chain selber auch rausgebracht als Song, als Single 1968, also im selben Jahr wie Janis Joplin. Aber der wurde veröffentlicht an dem Tag, an dem John F. Kennedy ermordet wurde. Das heißt, Publicity war schwierig dann gerade. Also sie hat gesagt, damit hat sich's halt erledigt, weil da gab's andere Themen als neue Songs.
Schon in den 70ern zeigen sich so die ersten Auswirkungen von dem wirklich starken Alkoholkonsum von Thornton. Also in jeglicher Hinsicht, sie hat auch einen sehr schweren Autounfall, den sie überlebt in dieser Zeit. Aber man merkt einfach, dass da dieses starke Trinken sie sehr stark beeinflusst. Sie macht noch eine 2. Europa-Tour tatsächlich und sehr viele Touren auch durch die USA. Also sie ist sehr umtriebig, aber ihr geht es wirklich körperlich immer und immer schlechter.
Ja, und vor allem scheint sie auch nicht so viel Geld gemacht zu haben mit diesen ganzen Touren. Also ich habe noch ein Interview mit ihr gelesen, aus den 70ern war das, wo sie gesagt hat, I'm in desperate need of a job. Also ich brauche ganz dringend einen Job. Sie hatte anscheinend auch keine Rücklagen oder Gehälter standen immer noch aus. Und tatsächlich ist sie dann 1984 in einem Armenhaus gestorben. Das finde ich schon richtig tragisch und krass. An einem Herzinfarkt und an Leberkrankheiten, die auch durch diesen Alkoholkonsum kamen. Und sie wurde in einem, also mit 2 anderen Toten quasi in einem, ja, so einem halb anonymen Armengrab beerdigt. Und es gibt auch nicht so einen richtigen Grabstein da.
Ja, voll. Und damals war sie ja auch erst 57 Jahre alt. Also das ist ja wirklich nicht alt. Und ich habe auch gelesen, dass sie vorher in kürzester Zeit extrem viel von ihrem namensgebenden Gewicht verloren hat. Also sie hat vorher über 200 Kilo gewogen und dann kurz vor ihrem Tod ja nur etwas mehr als 40 Kilogramm. Also sie ist total abgemagert. Sie hatte total starkes Organversagen. Und obwohl zu ihrer Beerdigung mehrere hundert Gäste gekommen sind, um sie zu trauern, mussten die Kosten für die Beerdigung teilweise durch Spenden getragen werden. Also sie ist wirklich verarmt und irgendwie in so Anonymität dann doch gestorben.
Und es ist einfach, also gerade nach dieser Lebensgeschichte ist es halt so krass, weil man denkt, die hat so viel auch für die Musikgeschichte getan, für die Musik, für die Entwicklung von ganz vielen Musikstilen, die wir heute haben. Also sie ist ja wirklich so eine der Mütter der Rockmusik, könnte man fast sagen. Dass es halt so geendet ist, ist ultra traurig. Ist aber tatsächlich auch etwas, was ganz oft so bei unseren Fällen vorkommt. Und ja. Dass die quasi die Anerkennung dieser Frauen dann mittlerweile, also deutlich später erst passiert, aber mittlerweile zumindest wird ihnen Credit gegeben für das, was sie geleistet haben. Und das merkt man nämlich auch noch daran, dass der Rolling Stone 2004 eine Liste mit den 500 besten Songs aller Zeiten veröffentlicht hat. Und da war auf Platz 19 Hound Dog von Elvis stand drin. Diese Liste wurde dann 2021 überarbeitet und nochmal rausgegeben. Da stand Hound Dog immer noch auf Platz 19. Jetzt allerdings als Interpretin Big Mama Thornton und nicht mehr Elvis Presley. Also die Anerkennung folgt jetzt.
Ja, wenn auch spät. Wenn auch spät. Ja, ja, ich hab gelesen, dass sie 2024 auch dann in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen wurde in der Kategorie Musical Influence, also zumindest ihre starken Einflüsse wurden gewürdigt, wobei das eben auch, lass mich kurz rechnen, 40 Jahre nach ihrem Tod passiert ist, also ja, ganz schön posthum. Es gibt lustigerweise oder süßerweise gibt es auch ein Willie May Rock Camp for Girls.
Ja,
das wurde 2004 gegründet und das ist so ein gemeinnütziges Rock Camp und da können Mädchen zwischen 8 und 18 Jahren teilnehmen und eine musikalische Ausbildung bekommen. Also das sind so Anekdoten, die ich so total süß finde, weil sie sich, glaube ich, auch total darüber gefreut hätte, dass sowas unter ihrem Namen dann firmiert.
Kann ich mir auch gut vorstellen. Also ja, Ehre, wem Ehre gebührt. Wir tragen ein kleines bisschen vielleicht auch dazu bei, indem wir solche Stories verbreiten. Das ist ja auch so ein bisschen ein Anliegen mit unserem Podcast, da gemeinsam Namen und Frauen wieder zu entdecken, die eigentlich schon längst bekannt sein sollten und in unser aller Köpfe verankert sein sollten.
Ja, das stimmt. Das ist auch mir eine große Freude, dass wir das zusammen machen können, Britt.
Und ja, mir auch. Und vor allem, ich liebe es halt auch immer, wie viel wir dabei lernen. Also man merkt es ja, glaube ich, auch in dem ganzen Quatsch, den ich drumherum noch recherchiere. Aber es macht einfach auch unglaublich Spaß, sich damit auseinanderzusetzen und dadurch halt auch so zu verstehen, wie unsere Gesellschaft zum Beispiel heute noch funktioniert durch irgendwie, durch solche Stories.
Total, total. Und dass es auch so häufig so Querverweise gibt, wo wir dann natürlich auf andere Folgen verweisen, aber wo man sich an irgendwas erinnert fühlt oder sagt, ah, das ist eine Parallele und so. Das finde ich auch total toll, wenn sich so Kreise schließen oder man eben merkt, das hat vielleicht System oder das kommt immer wieder vor und so. Also ja,
Also wir beide geben ein gutes Gefühl aus der Folge. Also, wir finden uns super.
Ich hoffe, ihr findet uns auch super. Schreibt uns das mal in die Kommentare.
Gebt uns 5 Sterne. So, okay, genug für heute, glaube ich.
Ich glaube auch. Nochmal der Hinweis, dass ihr natürlich in den Shownotes wie immer alle Quellen und weitere Hinweise findet und auch eine E-Mail-Adresse, wo ihr hinschreiben könnt. Und ansonsten freuen wir uns, wenn ihr den Podcast positiv bewertet, auf welcher Plattform auch immer. Oder uns in die DMs slidet oder uns weiterempfehlt. Habe ich was vergessen?
Na, oder ihr könnt jetzt im Anschluss an die Folge, falls ihr es noch nicht getan habt, noch die ultimative Copycats Hound Dog Playlist bei Spotify hören.
Ja, dabei wünschen wir euch viel Spaß.
Und bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Ciao.
Das war Copycats. Wir freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder einschaltet.
Und wenn ihr Feedback zu dieser Folge habt oder vielleicht selber einen Copycat-Fall kennt, über den wir im Podcast mal sprechen sollen, dann schreibt uns eine E-Mail an copycatspodcast@hotmail.com.
Ciao und miau. Bis zum nächsten Mal.